seinem Heiligtum. Ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst. Ich glaube, unsere Vorstellungen treffen sich vielleicht irgendwo, aber es wird ein ganz, ganz besonderes sein, Jesus zu sehen. Jeder weiß von uns, wie man Feuer macht. Man braucht gleich ein Streichholz oder Feuerzeug. Die Ranger, die schaffen das dann auch ohne. Brauchen ein bisschen Geduld. Aber Feuer braucht nun mal mindestens einen Funken, damit eine Flamme entsteht. Erwin, schmeißt du mal bitte das Streichholz an die Wand. Ihr habt es vielleicht noch in Erinnerung bei der Predigt von Uwe. Er hatte so ein kleines Streichholz und auch ein wesentlich größeres Streichholz. Und ich saß hier so in der ersten Reihe und dachte, na, hoffentlich fällt die Glut nicht runter. Da denkt man natürlich an den Teppichboden. Aber ich hatte noch was anderes im Kopf. Nicht nur den Teppichboden. Ich habe mich gefragt, wie lange hält Uwe das Streichholz fest? Weil erstmal ist es etwas, was uns erfreut. Wir können eine Kerze mit anzünden oder Feuer machen, so wie das früher ganz üblich gewesen ist, dass man zu Hause den Ofen angemacht hat. Streichholz, Papier, irgendwann brennt das Papier, das Holz, die Kohle, es wird warm. Und man kann auch kochen, je nachdem, wenn es der Ofen ist, wo man dann einen Topf draufstellen kann. Jeder hat diese Erfahrung sicherlich schon mal gemacht. Halte ich das Streichholz lang genug fest, dann wird aus dem Schönen ein Leiden. Es tut weh. Feuer an unseren Fingern produziert Schmerz. Und bei mir entstand so bei dieser ganzen Thematik, diese Aussage Leidenschaft, die Leidenschaft. Jeder von uns kennt einen, mindestens einen Menschen, der eine besondere Leidenschaft hat. Und die kann sehr unterschiedlich sein. Ob aus dem Sport, aus der Musik, Kunst, Technik, der Glaube. Auch das kann eine Leidenschaft sein. Essen, trinken. Es muss nicht immer die Menge sein, aber das, was man trinkt. Es kann eine Leidenschaft sein, ohne dass es gleich zu einer Sucht wird. Wir könnten jetzt jeden Bereich ganz besonders rausholen, wie wirkt sich diese Leidenschaft aus. Ich möchte uns mal einen Satz, einen komplizierten Satz vorlesen, den könnt ihr auch im Duden nachlesen. Leidenschaft, es ist eine sich in emotionalem, vom Verstand nur schwer zu steuernden Verhalten äußernder Gemütszustand, aus dem heraus etwas erstrebt, begehrt, ein Ziel verfolgt wird. Leidenschaft ist also eher was Emotionales und es kann so stark sein, dass es unser Verstand einfach ein Stück weit hinten anstellt. Wir tun plötzlich unvernünftige Dinge. Jetzt reden wir von Leidenschaft. Wird da unser Verstand ausgeschaltet? Nein, das wäre zu schade, weil wir wollen ja Leidenschaft für Jesus haben. Aber wenn wir diesen Satz mal ein Stück weit zu Ende denken, dann ist es eher negativ belegt. Warum? Wir geben ein Stück der Kontrolle, die wir ja gerne vom Verstand her haben, ab. Die Emotionen überwiegen. Letzten Sonntag war dann der Titel der Predigt, lass das Feuer der Leidenschaft neu entflammen. Passt das mit dem Duden noch zusammen? Lass es neu entflammen, die Leidenschaft für Jesus. Ja, es passt zusammen. Weil da, wo ich die Kontrolle nicht mehr habe und sie auf Jesus gebe, dann hat er die Kontrolle. Meine Leidenschaft kann sich voll ausleben, wenn ich die in Richtung Jesus habe. Deshalb, Leidenschaft für Jesus finde ich etwas, was ganz schön ist. Aber ich komme da im Laufe der Predigt gleich drauf. Es kann auch dazu führen, dass es Leidenschaft. Und das ist keine neue Sache. Und ich möchte nicht damit heute Morgen in der Predigt das Thema Leidenschaft runterreden. Nein, ich möchte auf das hinweisen, was uns letztendlich wichtig dabei sein muss. Ich möchte aus einem Kapitel, das ihr bitte zu Hause mal ein bisschen weiter bearbeitet, etwas herausnehmen, Lukas Kapitel 10. Ich lese jetzt erstmal die ersten 11 Verse und werde dann noch ein paar andere Verse mit beinehmen. Aber bitte nehmt das komplette Kapitel mal raus. Da stehen so super Sachen drin, wie überhaupt die Bibel so super ist. Lukas 10, Abvers 1. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf euch bleiben, auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt, denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft, selbst der Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist gekommen. Eine namenlose Schar, 72 an der Zahl, werden im Zweierpack losgeschickt. Arbeit ist reichlich, Arbeiter sind wenig. Ich würde sagen, da hat sich von damals bis heute wenig geändert. Ob damals schon Jesus diesen reichen Bestand an Arbeit gesehen hat, die Jünger losgeschickt hat, oder heute, wir gucken auch in unserer Gemeinde, wir brauchen mehr Arbeiter. Es sind so verschiedene Bereiche, die brauchen mehr Kräfte, die das Ganze vorantreiben. Es war, ist und es wird vermutlich auch so bleiben, dass wir mehr Arbeiter brauchen. Damals war vieles noch Handarbeit. Auf den Feldern sah es dann ungefähr so aus. Sense, ich habe die mit Respekt in die Hand genommen, wenn ich sie mal in die Hand genommen hatte. Zu Hause brauche ich sie nicht, da geht der Rasenmäher drüber. Oder heute fährt halt so ein Mähdrescher übers Feld drüber. Bei den riesengroßen Feldern, da fahren noch vielleicht 2, 3, 4 Mähdrescher nebeneinander, um die Ernte reinzufahren. Es hat sich an der Stelle einiges geändert. Paulus ging weite Teile seiner Reisen zu Fuß, wo mit dem Schiff, aber dann ging es wieder zu Fuß weiter. Heute setzen wir uns ins Auto, Zug oder Fliegen. Wir sind wesentlich schneller von A nach B. Damals musste man direkt bei den Menschen sein, um die Botschaft zu verkünden. Heute setzt du dich zu Hause ins Wohnzimmer, machst deinen Computer an und bist plötzlich mit dem anderen Ende der Welt verbunden. Wir haben ganz, ganz andere Möglichkeiten, die wir heute haben, um an die Herzen der Menschen ranzukommen. Jesus hat aufgefordert, dass Arbeiter in seine Ernte hinausgesandt werden. Und hier die 72 werden losgeschickt und kriegen dann so ein paar ganz schöne Aussagen mit, wo ich ehrlich gesagt sagen würde, also wenn da welche gehen wollen, dann mögen sie doch gehen. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Gehst du da freiwillig als Schaf hin? Also die Hirten, die sehen zu, dass die Schafe eingezäunt sind, damit er nicht nachts ein Wolf kommt und eins der Schafe reißt. Und Jesus sagt hier seinen Jüngern, ich sende euch so raus. Hat Jesus die Todesgefahr nicht gekannt? Doch. Aber er macht ihnen schon auf dem Weg, vor dem Weg klar, sie brauchen sehr viel Vertrauen für diesen unter Umständen auch todbringenden Weg. Das Happy End kommt, die kommen alle 72 wieder zurück. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, was durften sie denn mitnehmen? Da war nicht viel. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Ich denke mal, das war in Israel damals auch schon heiß gewesen und der Boden war bestimmt auch heiß. Kein Asphalt, der die Sonne aufgezogen hat und dann, dass man nicht mehr drauf gehen konnte. Aber so ohne Sandalen, da muss man schon dran gewöhnt sein. Es gibt ja Leute, die das können. Aber ohne irgendwelche Vorräte und kein Geldbeutel dabei. Geht jetzt einfach mal los. Was machen wir alles für Anstrengungen, bevor wir eine Reise tun? Ich will euch jetzt nicht in den Urlaub senden, aber gedanklich nochmal gerade so auf eine Urlaubsreise. Einen Koffer und packen alles Mögliche rein, damit diese nächste Etappe von 1, 2, 3 Wochen, die wir gerade geplant haben, auch tatsächlich gut überstanden wird. Jesus fordert hier diese 72 auf, geht los, ohne Geldbeutel, ohne Vorräte, ohne Sandalen, marschiert los. Das muss eine Truppe gewesen sein. Heute würden wir vielleicht sagen, das geht doch gar nicht. Wir müssen das planen, wo geht wer hin. Wir würden alles Mögliche durchdenken. Manch eine wird dann sagen, nee, dafür habe ich keine Leidenschaft. Jetzt schon im Vorfeld zu wissen, auf was lasse ich mich da ein, welche Strapazen werden mich da erreichen. Also sie hatten diesen wunderbaren Ausblick, ihr geht, ihr heilt Kranke, und ihr bringt das Reich Gottes zu den Menschen hin. Ist das nicht eine neue Basis? Sie hatten dann in den weiteren Versen dann eben auch diese Aussage gehabt, da wo ihr hingeht, da bringt ihr Frieden hin. Und es wird Häuser da geben, die machen euch die Türen auf. Und da, wo man euch die Türen zulässt, da geht halt weiter. Sie waren aufgefordert worden von Jesus, den Himmel auf die Erde zu bringen. Können wir uns das vorstellen? Du, ich, wir sind aufgefordert, den Himmel auf die Erde zu zerren. Es sind so viele Menschen da, die kennen Jesus nicht. Die haben keine Ahnung von dem, wer Jesus ist, was Jesus tut. Und das war damals so und das ist auch heute so. Es wird vermehrt auch in unserer Zeit sein. Dass immer mehr Menschen da sind, die nichts von Jesus wissen. Aber wenn die Jünger damals nicht mit einer absoluten Begeisterung losmarschiert wären, dann wäre das Evangelium nicht schon verbreitet worden, bevor Jesus gekommen ist. Es wären noch nicht Kranke geheilt worden, es wären noch keine Dämonen ausgetrieben worden, bevor Jesus in diese Städte kam, weil sie waren dahin gegangen, wo Jesus anschließend hingegangen ist. Ich sagte es eben schon, die Jünger kamen ringend zurück und waren voller Freude. Kennt ihr das? Wart irgendwo auf eine Freizeit, Konferenz, irgendwas ganz Besonderes. Und vielleicht war es auch ein ganz besonderer Gottesdienst hier im Zentrum. Und du kommst da raus und bist nur noch am Schwärmen. Da war das so super. Das Lobpreisteam auf der Konferenz war so super. Die Predigten waren so klasse. Da war alles so drumherum, ich habe eine Leidenschaft für Jesus gekriegt. Dann kommst du nach Hause, bist in deiner Umgebung, berichtest davon den Ersten, so wie das die Jünger hier gemacht haben. Wir kommen zum Auftraggeber zurück und sagen, wir haben alles gemacht, was du getan hast. Wir haben das Reich Gottes gespürt, dass es da war. In der Vergangenheit kam es mir fast so vor, als wenn Jesus denen einen Dämpfer geben wollte. Jesus sagte zu ihm, ich sah den Himmel, ich sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Als wenn Jesus gerade mal in einen anderen Film eingestiegen wäre. Die berichten gerade voller Freude und Jesus berichtet ihnen davon, dass er Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen sieht. Ich glaube, dass Jesus eben schon weiter gesehen hat. Er hat über diese ganze Dimension, die jetzt noch vor ihm gewesen ist, den Sieg gesehen, den er errungen hat. Er hat den Sieg, den er am Kreuz für uns errungen hat, schon gesehen gehabt. Und das hat er den Jüngern gerade mal rübergebracht. Ich sah schon, Satan ist besiegt. Satans Macht hat kein Anrecht mehr. Und wenn ich euch die Vollmacht gebe, auf Schlangen und Skorpione zu treten, dann werden sie euch nichts tun. Ich glaube, wir brauchen diese Sichtweise ganz neu. Satan ist besiegt. Und all das, was er versucht, uns immer wieder so als Bremse vorzulegen, damit wir nicht die Leidenschaft für Jesus leben, das ist schon besiegt. Nimm das auf für dich. Wir dürfen in der Vollmacht des Heiligen Geistes in diese Zeit hineinwirken. Und Uta hat es eben auch gesagt gehabt, manchmal spüren wir das gar nicht so. Aber manchmal spürt es dein Gegenüber schon, dass da was passiert, weil es für dich ganz normal ist, mit Jesus zu leben, über ihn zu reden und das weiterzugeben, was er in dein Herz hineingelegt hat. Das muss nicht immer euphorisch sein. Begeisterung kann sich auch ganz leise äußern. Ich denke, so ein Tormann beim Fußball, der steht die ganze Zeit da in seiner Ecke rum, hat vielleicht den 16er Raum, den er irgendwo füllt, manchmal ein bisschen zu weit raus und dann knallt auch mal ein Tor rein. Da sieht man nicht unbedingt wahnsinnig viel Begeisterung. Weil der muss nicht hin und her rennen über den ganzen Platz. Dem sieht man es nicht an. Aber ich glaube, dass der voller Begeisterung seinen Job macht, weil wenn er das nicht machen würde, würde es immer wieder Tore haben. Und so glaube ich, dass Gott uns mit einer Leidenschaft belegt, die sehr, sehr unterschiedlich gelebt wird. So unterschiedlich, wie wir sind. Manch einer lebt halt eben total extrovertiert und euphorisch. Und dann ist die Begeisterung auch absolut zu sehen, die Leidenschaft für etwas zu sehen. Aber bei anderen ist es vielleicht gar nicht so zu sehen. Aber sie sind genauso mit Leidenschaft mit Jesus unterwegs. Jesus gibt ihnen einen ganz wichtigen Hinweis und der ist für mich heute Morgen auch der wichtige Punkt. Die Jünger sollten sich damals nicht darüber freuen, dass ihnen all das, was sie erlebt hat, passiert ist, sondern freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ich glaube, dass Jesus hier so einen ganz schnellen Dreh macht von dem, was gerade passiert, was real da ist, mit dem Blick in die Ewigkeit. Das, was wir hier erleben, das, was hier passiert, kann nur dann passieren, wenn wir diesen direkten Draht zum Himmel auch haben. Diesen Draht haben wir. Und wir dürfen ihn viel, viel mehr zum Einsatz bringen, dass unser Einsatz für Jesus auch wirklich da ist, sichtbar wird. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Nicht die Zeichen und Wunder machen uns aus, sondern dass wir wissen, wir stehen in einem Buch drin, wo ewiges Leben rausfließt. Es gibt Firmen, da kommst du nicht anders rein, Da muss dein Name irgendwo registriert sein. Und wenn du an die Türe kommst und dein Name nicht bekannt ist, dann darfst du erstmal Anträge ausfüllen. Jesus sagte, freut euch, wenn euer Name im Buch des Lebens steht. Unsere Leidenschaft für Jesus begründet sich also nicht darin, dass wir besondere Werte leben können, sondern dass unser Name im Buch des Lebens steht. Bei aller Leidenschaft, die wir im Dienst haben, bei aller Freude, die wir im Dienst haben dürfen, bei aller Freude, die wir als Kind Gottes haben, dürfen wir nie aus dem Blickfeld verlieren, wo steht mein Name? Steht er im Buch des Lebens? Wenn ich so rundschaue, glaube ich, dass wir alle dort niedergeschrieben sind. Und da hat unsere Leidenschaft, da hat unsere Leidenschaft Basis. Da ist das gegründet, was uns in diese Zeit hineinwirken lässt. Und wenn unser Name dort bekannt ist, und wir das so verinnerlicht haben, dann glaube ich, dann werden sich Zeichen und Wunder viel, viel stärker auch durch uns sichtbar zeigen. Ich glaube, dass Gott es genauso in dieser Zeit tun will. Dass er durch uns wirken möchte. Ich habe mich manchmal in letzter Zeit gefragt, wie oft war vielleicht bei einem Corona-Infizierten ein Christen, hat er gebetet. Ja, in Italien gab es Priester. Die sind zu den Corona-Erkrankten gegangen. Wir haben es in Kauf genommen, angesteckt zu werden. Ich habe keine Ahnung, wie viele von ihnen gestorben sind, weil sie eben diese Infektion mit aufgenommen haben, nicht mit den Patienten zusammen waren. Ich habe leider keinen Bericht darüber, wie viele Corona-Kranke durch die Gebete geheilt worden sind. Ich hoffe, dass es irgendwann noch da mal eine Statistik gibt, nicht nur über Infizierte, Geheilte und Gestorbene. Ich glaube, dass Gott in diese Zeit hineinwirken möchte und dass er uns gebrauchen möchte, den Auftrag auszufüllen. Und ich denke, wenn unsere Sicherheit darin drin steckt, dass wir wissen, unser Name ist in dem Buch des Lebens drin, dann gehen wir mit einer anderen Leidenschaft weiter. Denn wir wissen, Satan ist wie ein Blitz vom Himmel runtergefallen und er kann uns nichts tun. Das, was wir immer wieder erleben, dass er uns zurückschraubt, ich glaube, da möchte Gott, dass wir aufstehen und laufen. Und da bin ich bei dem Beispiel, was Paulus in 1. Korinther 9, in den Versen 24 bis 27 zum Ausdruck bringt. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unverwelklich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert, und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Stadion, Wettlauf. Denk jetzt mal nicht an die Kurzstrecke von 100 Metern. Ich glaube, dass unser Christenleben eher ein Marathon ist. Ein Marathon, der uns herausfordert, wo wir zwischendurch die Rufe von der Seite brauchen, halt durch, du hast noch ein paar Kilometer, und dann ist vielleicht jemand da, der reicht ein Wasser, damit man dann noch ein bisschen Nachschub hat. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt, fordert Paulus uns heraus. Ich habe mit dem Bild immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Weil hier heißt, dass einer den Siegespreis bekommt. Und ich denke, den Siegespreis, den Hauptsiegespreis, den hat Jesus auf jeden Fall. weil er den Sieg errungen hat. Aber hier geht die Aufforderung in die Richtung, lauft so, als ob ihr den Siegespreis erringen wollt. Das heißt, wenn da eine Unmenge Leute da sind, dann soll jeder alles reingeben, damit er Erster wird. Wir sind alle unterschiedlich. Also ich bin mir sicher, hier sind eine ganze Reihe Leute dabei, die würden den Marathon dann weit, weit vor mir zu Ende gelaufen haben. Aber ich glaube, dass da, wo der Herr uns wirklich auf diese Basis fixiert, wo wir darauf fixiert sind, unser Name ist im Buch des Lebens geschrieben, dann werden wir laufen. Und wir laufen nicht von jetzt auf gleich einen Marathon. Also ich bin noch keinen gelaufen. Ich weiß nicht, ob hier schon einer einen Marathon gelaufen ist. Ich glaube, da in der letzten Reihe sitzt einer. Thorsten ist ein Langstreckenläufer. Da brauchst du viel Mumm drin. Da brauchst du viel Übung. Du brauchst Disziplin. Du musst dich immer wieder durchringen. Und noch einen Kilometer, noch einen Kilometer. Irgendwann bist du vielleicht in diesem Lauf drin, wo du sagst, okay, das schaffe ich jetzt auch noch. Vielleicht erzählt uns Thorsten das dann irgendwann mal selber. Aber ich brauche Disziplin, um von A nach B durchzulaufen. Und ich mache es nicht ohne Übung. Ich muss trainieren. Ich muss dranbleiben. Sonst funktioniert es nicht. Wie gut, dass dann am Straßenrand vielleicht Leute stehen, die einen ermutigen. Aber bis man den Marathon losläuft, braucht man vielleicht noch mal die eine oder andere Ermahnung. Willst du nicht endlich? Willst du nicht endlich loslaufen? Willst du dich nicht aufmachen, diesen Lauf loszulaufen? Paulus benutzt noch ein zweites Bild, wir haben noch zwei Boxer unter uns. Und die wollen auch lieber treffen, als dass sie Luftlöcher schlagen. Es tut auch weh, habe ich mir sagen lassen, wenn man auf etwas zuhauen will und da ist nichts. Und wenn Paulus dieses Beispiel hier benutzt, dass wir keine Luftlöcher schlagen sollen, dass die Herausforderung soll zielgerichtet unser Leben ausrichten. Und ich finde schon hart, wie es hier in der neuen Genfer Übersetzung heißt, ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave. Ich ordne alles dem Ziel, dem höchsten Ziel unter. Weil ich will da hinkommen, wo das Buch liegt, in dem mein Name steht. Können wir uns damit identifizieren? Ich ordne alles diesem Ziel unter, dass ich da durch diese Türe komme, durchgehe, wo mein Name steht. Das klingt jetzt vielleicht für dich so, als wenn du noch rackern müsstest, um da hinzukommen. Nein, der Name steht da. Und wir sollen alles diesem Ziel unterordnen, dass wir dann noch da reingehen und sagen, ich bin unwürdiger Knecht. Ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. Hier bin ich. Herr, ich möchte mit dir feiern. Dieses große Mahl des Herrn. Das Mahl, wo wir heute Morgen dann eben nur so einen kleinen Vorgeschmack drauf haben. Wo auf der einen Seite die Erinnerung ist und auf der anderen Seite eben auch der Punkt ist, dass wir auf dieses große Hochzeitsmahl zusteuern. Dein Name steht im Buch des Lebens. Bringt das Leidenschaft in dir hervor? Bringt das Bereitschaft hervor, auch Leiden zuzulassen? Den harten Kampf gegen sich selber zu führen? Streichholz ist immer noch nicht abgebrannt. Aber wenn es dann so weit kommt, dass es dann schmerzt, wie weit bin ich bereit, diese Schmerzen aufzunehmen? Was nehme ich heute Morgen mit? Was nehmen wir heute Morgen mit? Wir haben das Ziel vor Augen, wir wollen Sieger sein. Wir wollen als Sieger über die Ziellinie kommen. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, manchmal auch gegen das, was in uns steckt. Vielleicht gegen die Trägheit, sollte es irgendwo. Wir setzen uns für das Ziel ein, wollen Gemeinde bauen, wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Paulus drückt es hier auch so aus, wir wollen vorbildlich sein. Menschen sollen Jesus in uns sehen. Und dann werden wir den unverwendlichen Siegeskranz aufbekommen. Werde ich verwenden. Dieses Ziel im Blickfeld zu haben, denke ich, das ist das, was Leidenschaft in uns heraufzieht. Leidenschaft für Jesus, Leidenschaft für die Gemeinde. Leidenschaft, selbst da, wenn wir negative Erfahrungen gemacht haben, und die haben wir alle schon im Laufe des Lebens gemacht, trotzdem dran zu bleiben, in dieser Gewissheit, Jesus hat die Kontrolle. Er hat die Kontrolle darüber, ob das, was ich in Leidenschaft lebe, auch tatsächlich von mir gelebt wird. Lasst uns auf dieses Ziel zusteuern. Es gibt noch viel zu tun. Wir brauchen noch viele Arbeiter in seinem Haus. Und ich weiß nicht, ob das heute Morgen für dich der Gang durch den Rosengarten war. Ob es dich entzündet, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Und dass es dich leidenschaftlich nach draußen traut. Leidenschaftlich das weitergeben lässt, dass der Duft des Himmels durch dich zu den Menschen getragen wird. Das ist nicht immer einfach, weil deine Umgebung ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kommen die unterschiedlichsten Dinge auf dich zu, weil Satan immer wieder meint, er müsste sich irgendwo einmischen. Aber denk dran, du bist auf der Seite des Siegers und auf dieser Seite wollen wir weitergehen. Jeder persönlich und wir auch als Gemeinde. Bevor ich dir gleich zum Abendmahl übergehen, ich noch beten. Herr, ich danke dir von Herzen, dass du diesen Weg für uns gegangen bist. Danke dir, dass du deine Jünger damals angeleitet hast, wie sie auch durch diese Zeit damals gegangen sind. Und du hilfst uns, dass wir alle Leidenscheu beiseite legen und leidenschaftlich für dich unterwegs sind, damit dein Reich gebaut wird und das sichtbar wird, was du durch uns in dieser Zeit tun willst. Eine Zeit, die so wirr ist, wo wir manches nicht einordnen können, aber wo wir wissen, dass du trotzdem Herr bist. Ja, ich bete, dass in uns so ein beständiges Dennoch ist, Dinge aufzugreifen, die um uns herum passieren und weitergehen mit dir, weitergehen in deiner Kraft und dass wir weitergehen in dieser Leidenschaft für dich. Und ich danke dir, dass du ganz neu das Feuer der Leidenschaft in uns aufgehen lässt. Und so unterschiedlich wie wir sind, wird es unterschiedlich brennen. Und wir wollen für dich unterwegs sein und deinen Namen verherrlichen. Und du wirst uns siegessicher weiterführen. Danke dir dafür. Wir ehren deinen Namen und preisen dich. Denn deine Treue ist groß. Wir geben dir die Ehre, Jesus. Amen.